Verkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell, dem führenden Fachmagazin für Beschaffung und Einkauf. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab moderiere ich unseren Podcast. Hallo Yannick.
Hi Alex und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der letzten Episode haben wir mit Nina Bomberg über den indirekten Einkauf bei dormakaba gesprochen. Falls Sie die Folge noch nicht kennen, gern reinhören. Passt super zum heutigen Thema. Denn heute schauen wir uns die indirekte Beschaffung noch einmal genauer an und blicken insbesondere auf den Dienstleistungseinkauf. Das entsprechende Know-how bringen unsere heutigen Gäste in jedem Fall mit. Gregory Wieder ist Gründer und Geschäftsführer von Apadua, einer Plattform für den digitalen und effizienten Einkauf von Dienstleistungen. Unser zweiter Gast ist Daniel Stumm, Global Head Sourcing and Procurement and Member of Group Executive Board bei ChainIQ, einem internationalen Beschaffungsdienstleister im Bereich des indirekten Einkaufs. Guten Tag, Herr Wieder und Herr Stumm. Schön, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben und wir Sie heute bei Einkaufssache begrüßen dürfen.
Herzlichen Dank für das Intro und die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, Dankeschön.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Frage an Sie beide. Und ja, das wäre jetzt erstmal so eine allgemeinere Frage, um reinzukommen. Und zwar, künstliche Intelligenz und Automatisierung nehmen zunehmend Einfluss auf unterschiedliche Geschäftsbereiche. Wie sehen Sie diese Entwicklung im indirekten Einkauf?
Ja, vielleicht kann ich mal anfangen.
Gerne.
Ist eine interessante und eine gute Frage. Und ich glaube, man muss da zunächst mal unterscheiden, wirklich zwischen Automation und künstlicher Intelligenz. Ich denke, Automation ist was, was schon sehr lange vorhanden ist. Also Chatbots oder diese RPAs, diese Assistants, sind ja keine Neuerungen mehr. Aber sie werden trotzdem aus meiner Sicht noch zu wenig und nicht ausreichend ausgeschöpft. Wenn ich jetzt über KI oder AI nachdenke, da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Aus meiner Sicht ist es nicht nur ein neuer Trend, sondern es ist für mich so ein bisschen wie das Internet. Oder? Es wird aus meiner Sicht die Einkaufswelt wirklich komplett auf den Kopf stellen, auf den indirekten Einkauf, auch den Dienstleistungseinkauf. Und man muss sich nur auf Entwicklungen, wenn man privat mit ChatGPT arbeitet, und ich habe das in meinem Alltag integriert, nicht nur im Berufsleben oder auch Copilot, dann weiß man schon, dass wir eigentlich schon mitten in einer kleinen Revolution sind. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ChatGPT. Da hieß es lange, ja, das Problem, die Echtzeitdaten sind nicht da. Oder, ja, das sind ja Fake News, also auf die Daten kann man sich gar nicht verlassen. Und mittlerweile hat man Echtzeitdaten, mittlerweile kriegt man Quellen praktisch mitgenannt und kann die Quellen dann prüfen. Und ich glaube auch für den Bereich Einkauf, wenn man sagt, ja, wie kann man das anwenden im Einkauf? Ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich war in Dänemark in Ferien, habe meine Kaffeemaschine fotografiert, die ich dort hatte, weil ich die so cool fand. Hat man das dann spezifizieren lassen, habe einen Vergleich gemacht, was gibt es noch für vergleichbare Produkte, ist es für meine Anwendungsfall die richtige und habe dann die Links bekommen zu den Schweizer, ich wohne in der Schweiz, zu den Schweizer Online-Anbietern und habe dann in 20 Minuten die Maschine gekauft mit Discount.
Okay,
und spannend. Ich meine, das ist schon ein Beispiel, das einem zeigt, wie die Technologie auch für einen operativen Einkäufer zum Beispiel das Leben verändern wird. Oder man muss sich nur Verträge überlegen, ich nutze mittlerweile immer wieder unsere eigenen ChatGPT-Lösungen, um Verträge, die ich von Lieferanten bekomme, die ich verhandle, zu challengen. Also ich sage dann lieber ChatGPT oder lieber Copilot, bitte prüf mal, ob die Klausel wirklich so gut ist für uns und mach mal einen Alternativvorschlag. Das schicke ich dann an unsere Rechtsabteilung, die sind relativ erstaunt, wie gut die Qualität ist. Also von daher denke ich mal, das sind Dinge, die ich heute schon anwende und da wird sich einiges verändern. Ja.
Okay, vielen Dank.
Ja, ich würde vielleicht vom Allgemeinen ins Spezielle auch kommen, oder? Vielleicht allgemein, ich stimme Daniel da absolut zu, wir sind am Anfang einer gravierenden Veränderung. Und die ist wirklich vergleichbar mit dem späteren Aufkommen des Internets so Ende der 90er Jahre, oder? Und es wird auch das, ich erwarte jetzt mal, dass dasselbe oder dass etwas Ähnliches passieren wird, wie dann Anfang der 2000er Jahre, nämlich dass dann gemäß eines Hype-Cycles erstmal ganz viele KI-Lösungen auf den Markt kommen, wie in der New Economy auch ganz viele Internetlösungen plötzlich auf den Markt gekommen sind und viele davon werden wieder verschwinden. Also oftmals ist es ja so, 80-90% der Dinge verschwinden dann auch wieder, weil man feststellt, okay, man muss nicht alles mit KI machen, was geht, sondern da, wo es wirklich einen Mehrwert bringt. Das war im Übrigen beim Internet genauso wie bei der Digitalisierung jetzt ganz allgemein. Also man muss nicht alles digitalisieren, was sich digitalisieren lässt, sondern man sollte das digitalisieren, was für einen selber oder insgesamt nützlich und sinnvoll ist. Und da sind wir dann relativ schnell bei den Anwendungen auch im Einkauf. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Anfang dieser transformatorischen Kraft durch KI stehen. Und ich glaube, die Unternehmen, die KI nicht als erstes, sondern am effektivsten und am konsequentesten nutzen, werden ihre Einkaufsvorgänge ganz allgemein optimieren können, Kosten senken können und damit auch mit Sicherheit Wettbewerbsvorteile erzielen können vor den Unternehmen, die das nicht tun oder zu spät tun oder vielleicht sogar falsch tun. Und falsch ist da auch wieder der Stichpunkt. Wichtig ist, dass die Implementierung dieser Technologie sorgfältig geplant wird. Also, dass ich das nicht einfach mache, weil es alle anderen machen, also Strategie Lemming, sondern wirklich ich mich damit auseinandersetze, okay, was sind meine Herausforderungen? Was möchte ich bewältigen damit? Und damit dann den maximalen Nutzen aus der KI rauszuholen und aber auch gleichzeitig offen zu bleiben für immer neue Lösungen. Also nicht einfach jetzt zu sagen, ich mache jetzt das und dann mache ich nichts anderes mehr, sondern ich muss das System offen halten für zukünftige Lösungen. Und ich glaube, dass auch in diesem Zusammenhang es ungemein wichtig ist, unbedingt eine hybride Strategie zu fahren. Das bedeutet, ich muss mir sowohl über die technischen Möglichkeiten und Limitationen als auch dann das Zusammenspiel mit den Menschen im Klaren sein. Das heißt, ich darf diese Pyramide Ziel, Strategie, Organisation, Prozess, System nicht aus den Augen verlieren. Und das System oder der Prozess unterstützt immer die Organisation, die dabei ist, Strategien umzusetzen, um Ziele zu erreichen. Und wenn ich das mache, wenn ich die Technologie zielgerichtet einsetze, mir bewusst bin über die Stärken und Schwächen und adaptiv bleibe, dann glaube ich, wird egal, ob ich eine Kaffeemaschine kaufen möchte oder Dienstleistungen für mein Unternehmen, der Einsatz von KI mehrwertstiftend sein für alle Beteiligten. Mhm. Und zwar auf der Anbieter- und auf der Käuferseite.
Ja, nee, sehe ich auch. Und auch wie Sie gesagt haben, also ich glaube, sich dieses Bewusstsein zu schaffen, was digitalisieren oder was automatisieren, was digitalisieren wir, wo bringen wir künstliche Intelligenz rein und es nicht um dem Digitalisierungs- oder Automatisierungswillen zu machen, sondern wo haben wir da echt einen konkreten Nutzen davon? Ich glaube, ja, diese Überlegung sollten sich ganz viele Unternehmen noch stellen. Genau, um jetzt aber wieder ein bisschen hier ins Konkrete zu kommen. Herr Stumm, könnten Sie JNIQ einmal kurz vorstellen und auch beschreiben, wofür Sie Apadua nutzen und warum Sie sich ausgerechnet für diese Lösung entschieden haben?
Ja, das mache ich gerne. Also erstmal, genau, JNIQ ist ein globaler Managed Services Anbieter für Indirect Procurement oder auch ein Outsourcing Partner. Wir machen aber auch Advisory Services. Wir haben unsere Zentrale in der schönen Schweiz, in der Innerschweiz, also für die schon mal in der Nähe von Luzern waren, da sind wir zu Hause, haben aber Büros in 15 Büros in der ganzen Welt verteilt. Und wir haben über 700 Mitarbeiter, die eigentlich nur indirekten Einkauf machen. Also es geht von operativen über taktischen, aber auch strategischen Einkauf und Category Management. Und das Team managt jedes Jahr ungefähr so 26 Milliarden Spend oder global für verschiedene Unternehmen, die wir betreuen, über 60 Kunden. Und ich glaube, um den Link ein bisschen zu Apadua zu machen, ist genau wie Gregory, du gesagt hast, es gibt diese Pyramide zwischen Menschen oder Human Touch und dann auch Digitalisierung. Und was ja interessant ist, ob man jetzt Hackett anschaut oder andere Studien, ist, dass sich so der Anteil der Personalkosten und der Technologiekosten an den Gesamtkosten von der Einkaufsabteilung verändern über die Zeit. Also um den Link wieder zu machen zum technologiebasierten Unternehmen, ich glaube, bei uns ist wichtig, dass wir uns auch als technologiebasiertes Unternehmen sehen und dass wir deswegen auch in Digitalisierung sehr stark investieren. Und wir verfolgen dann den sogenannten, jetzt kommt der Link zu Apadua, und Best-of-Breed-Ansatz. Weil viele Unternehmen sind ja nach wie vor in der Ariba oder in der Coupa-Schiene oder in Jagger, was nicht falsch ist, oder? Wir sagen nur, die Welt entwickelt sich so schnell und Gregory, du hast gesagt, es gibt wie ein Hype momentan. Und es gibt auch viele wirklich coole Solutions und die zu spotten und zu finden, das ist wichtig. Und die kann man dann natürlich verbinden mit einem Coupa, mit einer SAP. Wir haben unsere eigene Solution, wir nennen das Smart Connect Plattform, die von Frontend, also wie kommuniziere ich mit dem Menschen, mit dem Requester, bis zum Spend Analytics geht. Und Apadua ist dabei unsere, jetzt wird es ein bisschen technisch, unsere vertikal integrierte Solution. So sehen wir die für Dienstleistungseinkauf, also Consulting, IT Services und Marketing.
Okay.
Und warum Apadua vielleicht noch ganz zum Schluss? Ja, wenn man heute mal einen Einkauf anschaut, im indirekten Bereich 50% bei uns sind Dienstleistungen. Mhm. Und Apadua ist für uns wichtig, weil Apadua nicht nur als Plattform kommt, sondern auch mit Content. Oder? Gregor, ihr macht viel. Ihr habt zum Beispiel Lieferanteninformationen, die wir finden, Benchmarks. Und das ist natürlich für uns extrem wichtig, weil unsere Einkäufe, wenn man 700 Einkäufer hat, wir wollen ja skalieren und standardisiert arbeiten. Und die Benchmarks oder auch die Lieferantenpools, die sind schon eingebacken in die Solution. Also die müssen nicht erst rausgehen und sich überlegen, ja, wie finde ich jetzt den besten Preis, sondern der ist integriert in der Solution. Okay. Und das ist für uns ein riesen Asset, den wir haben. Ja, und Last ist auch eigentlich eine Idee, dass wir sagen, ja, es muss ja nicht immer vielleicht der Einkauf involviert sein, sondern man kann eine Solution anbieten, wo der Requester selber bis in einem gewissen Grad guided selber Dienstleistungsprojekte einkaufen kann und wir eigentlich Guardrails oder Leitplanken setzen, inwiefern dann der Einkauf involviert wird. Muss das kein Threshold sein oder auch dann bestimmte Risk-Elemente, die wir dann anschauen. Das ist so unsere Historie mit Digitalisierung in Apadua.
Alles klar, danke schön. Und was mich da jetzt interessieren würde, inwieweit, also jetzt gerade, dass Sie als mit ChainIQ als Dienstleister eben in der indirekten Beschaffung tätig sind, inwieweit sourcen Unternehmen den Dienstleistungseinkauf denn aus? Also auf den ersten Blick ist es für mich so ein People-Business, das durchaus individuelle Anforderungen hat und auch subjektiv von den Menschen betrachtet wird. Wie kann das ausgesourced werden? Spielt dann dieser Human Touch, den Sie auch genannt haben, inwieweit kann der da noch eine Rolle spielen?
Also ich glaube, erstmal ziehe ich da vielleicht mal meinen früheren Hut als indirekter Einkaufsleiter bei der ABB auf, wo ich mir die Fragen auch gestellt habe. Und ich glaube, da gibt es ein paar Gründe, die für ein Outsourcing sprechen. Das eine ist, man muss es immer vor Augen haben, indirekter Einkauf ist bei eigentlich allen Unternehmen kein Kerngeschäft. Oder das heißt, das ist auch unser Slogan, ist ein bisschen core for us, non-core for you. Und es lebt einfach vieles davon bei den Kategorien, ob es jetzt IT oder Dienstleistungseinkauf sind. Der erste Punkt ist wirklich Einsparung, kommen ja oftmals durch Volumen. Und wir bündeln einfach Volumen oder durch Spezialisierung. Das meine ich mit Spezialisierung. Eben ist es schon ein Unterschied, wenn man jetzt ein kleines Einkaufsteam von 3 Leuten hat, die, selbst bei ABB hatte ich das, oder die sich zum Teil spezialisieren können, oder ob ich jetzt, wie bei mir jetzt ein Team von 100 IT-Einkäufern habe, wo ich einen habe, der macht nur Microsoft, eine habe, die macht nur Software One oder Hardware und Cloud. Oder? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil guter Einkauf ist ja nicht nur Preis, sondern ist auch Architektur, Solution, vor allen Dingen Spezifikation. Also dieser Aggregierungs- und Spezialisierungseffekt. Das zweite ist eigentlich eben, jetzt kommt das Thema Digitalisierung. Also ich kenne meine Historie, Gregor, wir haben ja schon bei ABB gemeinsam zusammen gearbeitet und das große Problem bei mir war oftmals Funding. Oder? Wir haben da gute Lösungen mit Apartment gefunden, wie wir fanden, aber ich habe oftmals gute Ideen gehabt, aber ich war immer in der Warteschleife hinter dem anderen Funktionen oder hinter dem direkten Einkauf, die für Stahl eine gute Idee gehabt hatten, oder dann war eine Krise im Suezkanal und die Supply Chain Jungs, ja, die hatten einen Vorzug und ich muss mein Budget dann hinten anstellen. Und da habe ich dann auch die Idee gehabt, was wäre, wenn ich meine CapEx-Kosten zu OpEx-Kosten mache, also praktisch dann outsource. Und das ist der Vorteil bei einem Unternehmen wie ChainIQ, wir müssen investieren in beste Technologien, wir müssen immer schauen, was passiert auf dem Markt und wir müssen unsere Einkäufe auch darauf ausbilden. Und der letzte Faktor ist natürlich auch ein vertragliches. Das heißt, Skin in the Game bei uns. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem potenziellen Kunden spreche, dann habe ich natürlich garantierte Kosteneinsparungen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, es fängt immer an mit einer Due Diligence. Also ich schaue mir immer die Verträge erst an, schaue mir die Prozesse an und dann komme ich mit einer Empfehlung und sage, ich will ja keine Luftnummern bauen, sondern sagen, das ist realistisch machbar und jedes Unternehmen hat eine andere Maturität von Einkauf, das wir anschauen.
Alles klar. Ja, vielen lieben Dank.
Ja, wieder. Wie kann denn die Beschaffung bzw. der Vergleich von Dienstleistungen, die je Projekt sehr individuell ausfallen, automatisiert werden?
Fangen wir mal mit dem Wort Automatisierung an. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Automatisierung das erste Ziel sein sollte, sondern ich würde das irgendwann auf der Strecke mit Sicherheit als Bestandteil des Ganzen sehen. Aber unsere Erfahrung ist, und das hängt auch an dem, was Daniel eben beschrieben hat, Dienstleistungseinkauf, indirekter Einkauf ist für viele Unternehmen non-core. Ja, also relativ weit von der eigenen Kernkompetenz. Daraus resultiert ganz häufig, dass der Einkauf nicht oder nur wenig oder zu spät in diesen Prozess überhaupt eingebunden ist. Das löse ich durch Automatisierung auch nicht, dieses Problem. Sondern ich muss eigentlich erstmal einen Weg finden, den Einkauf und seinen internen Kunden näher aneinander heranzuführen. Und ich unterstelle da erstmal überhaupt gar keine böse Absicht, sondern ich sage einfach, das sind jetzt erstmal die Fakten des Lebens. Der Einkauf ist ganz häufig im indirekten Bereich oder im Dienstleistungseinkauf spät zur Party. So. Ich muss mir also Konzepte suchen, wie kann ich sicherstellen, dass der interne Kunde zum Einkauf kommt, gerne zum Einkauf kommt und der Einkauf ihm da auch gut helfen kann. Und dann kann man sich anschauen, welche dieser Bereiche kann ich technologisch, insbesondere durch KI, aber nicht nur durch KI. Es fängt mit einfachster Digitalisierung an. Ja, viele Unternehmen sind in dem Bereich direkter Einkauf Matura. Warum? Weil sie vernünftige Einkaufssysteme haben, weil sie Prozesse ordentlich definiert haben, weil sie eine gute Organisation haben. Und warum sind manche Unternehmen in dem indirekten oder Dienstleistungseinkauf weniger reif? Ja, weil eben genau die Organisation, die Prozesse und die Systeme nicht auf demselben Level sind, weil die versuchen, etwas, was grundsätzlich anders ist, genauso einzukaufen wie alles andere auch. Das heißt, ich suche nach einer Lösung, die neben den einschlägigen Lösungen steht, die halt super spezialisiert ist. Und so eine Lösung bieten wir. So eine Lösung kann ich mir gegebenenfalls auch anderweitig zusammendrehen. Aber im Wesentlichen geht es mir darum, Einkauf und internen Kunden frühzeitig zusammenzubringen. Und das ist am einfachsten, direkt am Anfang des Prozesses zu machen. Und zwar da, wo das Problem entsteht. Das heißt, das Schöne ist, dieser Prozess ist super intuitiv und er ist auch immer der gleiche. Das heißt, ich muss nicht ändern, was die Leute machen, sondern wie sie es machen. Das macht die Prozessadoption eigentlich ein bisschen leichter. Das heißt, am Anfang im Dienstleistungseinkauf steht erstmal die Bedarfsbeschreibung. Ich muss erstmal jemandem erklären, was ist denn überhaupt mein Problem? Wie stelle ich mir eine Lösung vor? Was brauche ich denn überhaupt? Und an diesem Punkt kann KI super wertvoll sein. Ich kann mit eigenen Mitteln oder zum Beispiel über unsere Plattform etwas reinfüttern und hinterher einen ersten Vorschlag für eine Bedarfsbeschreibung daraus bekommen. So, jetzt der nächste logische Schritt ist, ich suche mir einen oder hoffentlich mehr als einen Dienstleister, der mir möglicherweise bei der Lösung meines Problems, bei der Umsetzung meines Konzeptes helfen kann. Auch hier wieder habe ich die Möglichkeit, KI zu nutzen, indem ich nicht nur auf mein eigenes bekanntes Dienstleisterportfolio schaue, sondern mir neben den bekannten Dienstleistern von der KI weitere Dienstleister vorschlagen lasse, die zu meinem konkreten Problem passen. Auch bei der Vorauswahl dieser Dienstleister kann ich dann mich von der KI unterstützen lassen. Ich kann mich dann von der KI unterstützen lassen, wenn es um die Erstellung einer Ausschreibung geht. Weil die Ausschreibung hat einen gewissen Standard, dem sie entsprechen sollte. Ich sage jetzt mal, um so eine Best-in-Class oder Best-Practice-Ausschreibung zu bauen. Und auch da, immer dann, wenn es Standardisierung gibt, ist leicht zu digitalisieren und möglicherweise dann im nächsten Schritt auch zu automatisieren. Die Ausschreibungsdurchführung kann ich unterstützen. Die Entscheidung kann ich unterstützen. Ich kann selbst die Verhandlung unterstützen durch KI. Ich will nicht so weit gehen, das alles zu automatisieren, aber zumindest das menschliche Arbeiten massiv zu vereinfachen und vor allem auch viele Aufwände daraus zu holen. Also bei unseren Kunden, wir holen 50-70% der Aufwände aus diesen gerade geschilderten Prozessen raus. Und dann gibt es weitere Downstream-Prozesse wie Vertragsgestaltung. Hatte Daniel ja eben auch kurz angesprochen. Die Verträge, die Bestellung, Leistungsmessung, Leistungsüberwachung, was im Übrigen wir ja, Daniel, auch gemeinsam dann anbieten und angehen bei euch. Und dann auch die Abrechnung, das heißt das Überprüfen der eingehenden Rechnungen etc. Das heißt, eigentlich kann ich KI im gesamten Prozess einbringen. Ich würde aber nie als erstes Ziel die Automatisierung sehen, sondern immer die Vereinfachung und Erleichterung der menschlichen Arbeit, um die Menschen in eine Situation zu bringen, das meiste aus sich und dem Prozess rauszuholen. Also den Wertbeitrag des Einkaufs gravierend zu erhöhen, weil nur dann, wenn ich eine gute Customer Experience, eine gute Customer Journey bieten kann und einen großen Effekt nachweisen kann, egal ob es Qualität, Verfügbarkeit oder Preis angeht, dann kommen die Leute auch gerne zurück. Das heißt, ich muss nicht mal eine Policy schreiben, sondern die Leute, wenn ich es gut mache, kommen die Leute von alleine. Und ich glaube, das ist die beste Situation, die dem Einkauf passieren kann.
Okay, Herr Wieder, ja, vielen Dank. Wie weit sind denn die Unternehmen aus Ihrer Sicht heute im Beschaffungsprozess von Dienstleistungen?
Unterschiedlich. Allerdings würde ich im Verhältnis zum direkten Einkauf immer sagen, auf verhältnismäßig niedrigerem Niveau. Und da können natürlich so Dienstleister wie ChainIQ unterstützen, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und dann gewisse Aktivitäten rauszunehmen und selbst dann an den Spezialisten zu geben, der nichts anderes macht für die, das, wie Daniel eben sagte, das Kerngeschäft ist. Und oder, also ChainIQ arbeitet mit uns, oder für auch insbesondere kleine Unternehmen sind dann Lösungen wie unsere dann mit Sicherheit interessant. Und da gibt es nicht nur uns, sondern es gibt auch dann bei der Vertragsgestaltung Lösungen, die da interessant sind oder für die Bestellabwicklung etc. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, diesen Reifegrad mit relativ einfachen Mitteln gravierend zu erhöhen. Und das fängt aber auch immer mit einer wirklichen Analyse meiner Situation zusammen und dann mit einer vernünftigen Implementierungsplanung. So wie ich eben gesagt habe, Implementierung ist hier wirklich der Schlüssel. Und ich glaube, dass man dann besonders erfolgreich sein wird, wenn man auch, das gilt übrigens insgesamt für den Einsatz von KI, Scheitern mit einkalkuliert und Iterationen mit einkalkuliert. Dass man einfach feststellt, okay, gewisse Dinge werden wir tun, die werden wir irgendwann wieder beiseite legen und wir werden vielleicht gewisse Dinge mehr als einmal machen müssen. Das gilt jetzt nicht unbedingt für die großen Systeme, die ich einführe, aber einfach mal auch zu experimentieren. Mhm. Und damit lässt sich aus meiner Sicht recht einfach der Reifegrad im Einkauf, im indirekten Einkauf, im Dienstleistungseinkauf massiv erhöhen, weil für mich am Ende das Ziel ist immer, den Wertbeitrag zu maximieren.
Ja, vielleicht kann ich da noch was dazu ergänzen. Ich denke, wirklich gerade im Dienstleistungseinkauf, ich nehme jetzt mal Beratung als Beispiel oder auch IT-Services, was ja immer mehr zunimmt. Es gibt ja immer mehr Digitalisierung, dadurch immer mehr IT-Services. Ich glaube, da viele, viele ja, Kollegen aus dem Business verstehen auch ein bisschen falsch oder wie man das gut einkauft, weil ich ja immer wieder gefragt, ja, kannst du bitte unsere Ratecard optimieren, damit wir abrufen können. Und wenn man jetzt mal rein spieltheoretisch denkt, ich glaube, die Entscheidung passiert ja dann, wenn wirklich ein konkretes Projekt vergeben wird und nicht eine Ratecard. Eine Ratecard ist für mich immer so ein Safety Cap, das ich habe, aber ich würde jedem Einkauf empfehlen, wirklich zu schauen, dass man eigentlich bei den großen Ausschreibungen zumindest drin ist und da wirklich alle Kostenhebel abprüft. Und Gregor, das machen wir auch und wir schauen auf die Offshore, Nearshore, Onshore Ratio, wir schauen auf die Pyramidenstruktur von dem Mandat. Wir schauen auf sogenannte Utilization Discounts, weil ich war selber Berater. Man hat ja immer eine Bench in der Beratung. Und das sind alles Faktoren, die man in so einem Tool einfach wunderbar auch hinterlegen kann und dann standardisiert abrufen kann wie eine Checkliste. Und ich glaube, deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn man aber die kleineren Deals oder die Verlängerungen, wenn man die vielleicht im Business sagt, hey, ihr könnt doch innerhalb von bestimmten, wir wollen ja nicht die Polizei sein im Einkauf, aber ihr könnt bestimmte Guardrails einhalten und könnt ihr selber in denen Leitplanken, nenne ich das immer, navigieren, dann geht es auch schnell. Oder? Dann ist dieses Missverständnis, dass Einkauf immer lange dauert, das stimmt ja nicht. Oder wenn man das gut aufgleist, ist das wie bei einer Auktion, dann geht es super schnell. Und Apadua hilft natürlich extrem, weil es einfach eine digitale Plattform ist. Und ich glaube, der letzte Punkt, der im Dienstleistungsgeschäft immer wichtig ist, das ist ja meine, der Partner oder die Person, die ist so wichtig, die kennt uns inside out, die brauchen wir. Da geht es nicht um Preis. Und auch das kann man, das habe ich gelernt, oder mit einer Apadua-Lösung zum Beispiel, haben wir zum Schluss Performance-Management angeschaut und da musste der Kunde wirklich bewerten, wie gut war es die Dienstleistung. Wir konnten immer wieder zurückgehen und sagen, ja, ist der Lieferant wirklich so gut? Oder ist er vielleicht doch nicht so gut? Und es war dann nicht mehr subjektiv, sondern sehr stark faktenbasiert. Also das sind alles Dinge, die, ich glaube, einen Einfluss haben.
Mhm. Ja, und gerade auch an der Stelle der Analyse von Angeboten, insbesondere der quantitativen Analyse von Angeboten, kann KI natürlich auch wieder helfen oder überhaupt digital das so richtig aufgebaut zu haben. Und zur Digitalisierung gehört dann auch wieder die Standardisierung. Das heißt, die logische Abfolge ist eigentlich immer Standardisierung, Digitalisierung und dann mit oder ohne KI Automatisierung. Das, ohne ganz am Anfang die Standardisierung zu haben, wird der Rest höchstwahrscheinlich scheitern. Ja. KI überwindet teilweise die Notwendigkeit, bis ins letzte Detail zu standardisieren, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, Standardisierung ist ein wichtiger Bestandteil dieser logischen Kette. Der nächste Punkt ist das, was Daniel gerade ansprach, und zwar gerade die Analyse, okay, nach Teamstrukturen oder Onshore, Offshore, Nearshore, Pyramidenstrukturen etc. Ja, vor allem eine Firma wie ChainIQ, die möglicherweise tausende dieser Ausschreibungen pro Jahr durchführt, die hat natürlich eine ganz andere Datenbasis, die sie analysieren kann und sagen, okay, wie waren denn die letzten X-Projekte ähnlicher Struktur strukturiert. Also haben wir schon mal eine Implementierung, ich sage jetzt mal S4HANA gemacht, in der Größenordnung. Wie waren denn da die Teams strukturiert? Was waren denn da die Schwerpunkte? Was waren da die Meilensteine? Und da nicht immer wieder nochmal in die Kladde reingucken zu müssen und zu schauen, und wie war es denn damals? Sondern einfach zu sagen, okay, KI, sag mir doch mal, worauf es da ankommt, wie die Teams typischerweise strukturiert sein sollten, etc. Das vereinfacht mir das. Das heißt, ich mache nicht etwas anders als vorher. Nee, andersrum. Ich mache nicht etwas, ich mache immer noch dasselbe, aber ich mache es halt schneller mit der Unterstützung durch KI. Das heißt, wieder, ich verändere das Wie, nicht das Was.
Okay. Vielen Dank, Avida, für die Ergänzung. Jetzt noch eine Frage an Sie. Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht das Maverick Buying hier im Vergleich zu anderen indirekten Bedarfen?
Ja, wie eben schon gesagt, gerade weil Professional Services oder Dienstleistungen so komplett anders sind als alles andere, was eine Firma einkauft. Und vielleicht fangen wir mal damit an, an welchen Stellen es anders ist. Erstens ist es eine Spezifikation anders. Normalerweise sprechen wir von fluider Spezifikation, also die Spezifikation ändert sich ständig. Wenn ich direktes Material einkaufe oder auch einen Kugelschreiber einkaufe, dann sind die Spezifikationen einigermaßen stabil. Das ist in Dienstleistungen, insbesondere bei Professional Services, anders. Erster Punkt. Der zweite Punkt, oftmals habe ich es nicht mit wiederkehrenden, sondern mit nicht wiederkehrenden Bedarfen zu tun. Das heißt, der Planungsprozess ist anders. Meine Herangehensweise an meine Warengruppenstrategie, an meine Lieferantenstrategie muss eine andere sein, weil ich nicht grundsätzlich weiß, was die nächsten Themen sind. Denn nur weil ich etwas gestern eingekauft habe, heißt nicht, dass ich es heute oder morgen wieder einkaufe. Und der dritte, wahrscheinlich wichtigste Punkt, auch um Maverick Buying dann zu erklären, ist, jeder, der eine Kostenstelle verantwortet in meinem Unternehmen, ist mein möglicherweise nächster Kunde. Und den muss ich ja irgendwie erreichen als Einkäufer. Und eben hatte ich gesagt, das ist gar nicht grundsätzlich böse Absicht, sondern diese Leute haben wenig Erfahrung, weil sie halt nicht ständig Dienstleistungen einkaufen, weil es nicht ihr Kerngeschäft ist, sind sie unerfahren in der Beschreibung ihrer Probleme, sodass ein Dritter es versteht. Sie sind unerfahren darin, den möglicherweise richtigen Dienstleister auszuwählen. Sie sind mit Sicherheit unerfahren darin, Ausschreibungen durchzuführen, wettbewerblich und dann eine qualifizierte, gut informierte Entscheidung zu treffen. Und an dieser Stelle kann der Einkauf den Mehrwert bieten, die Probleme, die sich dadurch ergeben, und da ist ja Maverick Buying nur eins davon, dann zu überwinden und wiederum den Beitrag des Einkaufs zu maximieren, sprich den Wertbeitrag des Einkaufs zu maximieren. Und wir halten etwa 80% der Ausgaben im Dienstleistungsbereich für durchaus adressierbar, wobei nach der Erfahrung her eher 20% derzeit wirklich durch den Einkauf adressiert sind, wenn man Maverick Buying wirklich definiert als Einkaufen am Einkauf vorbei, bei dem dann der Einkauf vielleicht noch die Bestellung auslöst oder vielleicht noch den Vertrag nachverhandelt.
Okay, vielen Dank. Mhm.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Herr Wieder, ich würde jetzt nochmal zum Thema künstliche Intelligenz kommen. Wir haben jetzt schon einiges besprochen, aber ich würde Sie trotzdem nochmal fragen, welchen Einfluss wird die KI denn ganz konkret auf die Prozessautomatisierung im Einkauf haben, im indirekten Einkauf haben, und für welche konkreten Aufgaben eignet sie sich denn besonders?
Wie eingangs gesagt, wir stehen ganz am Anfang bei dem Einsatz von KI, und wo das alles hingeht, ist echt schwierig abzuschätzen. Deswegen würde ich mich vielleicht auf das konzentrieren, was ich glaube, was man heute sehr gut damit abdecken kann und von dem ich absehe, dass man es morgen damit ganz gut abdecken kann. Vielleicht gehen wir aber auch nochmal auf die Natur unterschiedlicher Konzepte von künstlicher Intelligenz ein, bevor ich diese Frage dann auch beantworte, weil ich unterscheide jetzt mal im Wesentlichen zwei unterschiedliche Arten der künstlichen Intelligenz. Einmal die wir alle, was Daniel auch eingangs geschildert hat, wie zum Beispiel über OpenAI, ChatGPT nutzen können, wo ich was reinprompte und dann eine Antwort bekomme. Und diese Antwort basiert auf ja fast allem menschlich verfügbarem Wissen im Internet. Zumindest bis zum Jahr 2023. Weil ab 2023 muss man vorsichtig sein, weil nicht mehr alles Wissen im Internet menschlich ist, sondern vieles auch schon von der künstlichen Intelligenz erzeugt wurde. Und das ist wirklich ein Punkt, den man im Auge behalten muss. Der zweite Punkt ist eine sehr enge, ich will gar nicht von Narrow AI sprechen, aber eine sehr enge Abgrenzung von diesem allen Wissen der Menschheit zu dem speziellen Wissen einer Firma oder in einem Vertical, wie es Daniel eben genannt hat. Und da würde ich sagen, lohnt es sich für eine Firma sehr genau hinzugucken, auf welcher Basis arbeitet die KI, die ich gerne einsetzen möchte. Arbeitet sie auf der Basis von allem oder von wenigem, was aber vielleicht besonders das ist, was ich brauche? Ich gebe jetzt mal das Beispiel, was wir eben hatten, die Beschreibung von Problemen im professionellen, unternehmerischen Kontext. Also ich möchte eine Leistungsbeschreibung erzeugen für eine Ausschreibung. Dann ist aus meiner Sicht die Nutzung dieser großen LLMs nicht zielführend, weil die viel zu viel Daten drin haben und ich eigentlich besser dadurch fahre oder damit fahre, mich auf kleinere Datenmodelle zu konzentrieren, die aber nur mit Projektbeschreibungen trainiert wurden. Ja? Also ich trainiere diese Datenmodelle nur mit Projektbeschreibungen. Was ich rausbekomme, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gute Projektbeschreibungen, immer basierend auf der Qualität der Inputdaten. Also auch im Training von KI gilt das alte Prinzip Shit in, Shit out. Aber sehr, sehr viel fokussierter. Das heißt, je nachdem, was ich vorhabe, sich mir genau anzuschauen, welche KI nutze ich hier und was sind die Daten, die dem als Trainingsdaten dann zugrunde liegen. Und das, wie gesagt, für die Projektbeschreibung sollten es andere Projektbeschreibungen sein. Für, ich sage jetzt mal, Ausschreibungschecklisten kann man auf möglicherweise Fragen aus vergangenen Ausschreibungen zurückgreifen, auf ja. Bewertungen von Konzepten, auf alte Konzepte und deren Bewertungen etc. Das heißt, immer sehr genau hinzuschauen, was ist mein konkreter Anwendungsfall, wie speziell ist der? Und ganz häufig ist es im Einkauf schönerweise so, dass ich einen einzigen kleinen, engen Anwendungsfall habe und dann kann ich auf die Suche gehen, ob es eine spezielle Lösung dafür gibt. Das heißt dann aber möglicherweise auch, dass ich 10 Lösungen nebeneinander setzen muss, anstatt eine große Lösung dahinzustellen. Mhm. Und dass ich möglicherweise mit 10 Anbietern Verträge machen muss, statt mit einem Anbieter. Aber wir sehen halt auch, dass gerade im indirekten Einkauf die großen One-Size-Fits-All-Suiten scheitern oder an ihre Grenzen stoßen. Und deswegen glaube ich, gerade im indirekten Einkauf, gerade im Dienstleistungseinkauf macht es Sinn, sich, egal ob ich etwas automatisieren oder den Prozess einfach nur verbessern möchte, mich mit diesen Nuggets auseinanderzusetzen. Und für welche konkreten Aufgaben sich das dann am Ende eignet, ich hatte ja eben schon ein paar aufgezeigt, das werden mit Sicherheit krass mehr werden. Okay. Aber ich würde das immer vor dem Hintergrund sehen, der Befähigung der Bediener dieses Systems und es nicht als autonomes Fahren, wo einfach das Auto einfach losfährt und niemand mehr interagiert. Ich glaube, das ist zumindest kurzfristig, sollte das weder das Ziel sein, noch dass ich das für kurzfristig überhaupt möglich halte.
Alles klar.
Also immer vor dem Hintergrund, Wert damit zu maximieren. Ja. Also ich glaube, heute ist es so, assistiertes Fahren, ja, autonomes Fahren noch zumindest nicht.
Ja, nee, macht Sinn. Schätze ich auch so ein. Und weil Sie es jetzt gerade von den Bedienern auch hatten, welche Erwartungshaltung gegenüber KI begegnet Ihnen beiden denn? Also ist dann eher Skepsis oder Euphorie? Ja, welche Erfahrungen haben Sie da sowohl mit Kunden als auch mit Mitarbeitenden gemacht?
Das ist eine gute Frage, oder? Welche Erwartungshaltung? Also es gibt da wirklich verschiedene Szenarien, oder? Die einen sehen es als große Gefahr, die anderen als Riesenmöglichkeit. Und ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo zwischendrin. Also A, denke ich wirklich, dass viele Leute verstehen, dass das jetzt nicht nur im Einkauf, sondern auch in anderen Funktionen wie Sales oder man überlegt sich, wenn man in Translation Services oder Übersetzungsgeschäft tätig ist, man, das ist, ja, das wird grundlegend unser Leben verändern. Und ich glaube, schneller als viele denken. Aber dann gibt es eben auch, Gregor, du hast angesprochen, diesen Hype, wo jeder jetzt AI machen möchte. Jeder hat AI vor sich. Jeder ist in LinkedIn jetzt ein AI-Experte. Und ich glaube, es fing viele einfacher ein. Es ist oftmals Digitalisierung ist eigentlich das Keyword, oder das nach wie vor gilt. Und ich habe letztens mit einer Beratung gesprochen und die haben mir gesagt, ja, sind ungefähr ist interessant. 5% wirklich der Einkaufs- oder CPOs machen konkret was. Und das sind simple Use Cases mit AI und der Rest ist eigentlich Digitalisierung. Mhm. Und ich ordne so ein bisschen ein AI ganz simpel in do things that were not possible before. Also neue Dinge entdecken, die man vielleicht noch gar nicht vor Augen hat. Und das ist eine Evolution. Mhm. Und wenn ich jetzt schaue, die andere Seite eben, was ich ein bisschen feststelle, man hört es an meinem Akzent, ich bin Schwabe und bin in die Schweiz migriert vor 17 Jahren. Und wenn ich dann vor allem auf Deutschland schaue, ich glaube, ich sehe zwei Dinge. Das eine ist natürlich, wird sehr viel reguliert und es gibt viele, vielleicht manchmal zu viel Regulation. Ich glaube, viele Politiker verstehen überhaupt nicht, was hier passiert. Und wenn ich mit meinen amerikanischen Kollegen spreche oder mit amerikanischen Unternehmen, die haben natürlich in der Startup-Szene, Gregor hat das jetzt super gemacht, aber da gibt es natürlich viele Vorteile. Und deswegen muss man auch die wichtige Balance finden und umdenken, glaube ich, im Einkauf, dass man neben Misstrauen auch wirklich schaut, dass nicht nur alles Fake News sind, sondern dass vieles davon wirklich nützlich ist. Man muss einfach experimentieren. Und ich glaube, das ist das, was ich sehe. Ich ermutige meine Mitarbeiter immer, wirklich im privaten Umfeld es mal runterzuladen, Erfahrung zu sammeln und dann versuchen zu übersetzen, was jetzt für einen Beruf bedeuten könnte. Ja. Riesenchance, aber man muss ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, vermutlich, ja, das stimmt.
Ja, zu der Erwartungshaltung ist vielleicht zu sagen, man sieht eigentlich was sehr Typisches. Das würde ich gar nicht nur so auf Deutschland beziehen, sondern auch wenn ich mich mit unseren amerikanischen Kunden unterhalte, eine übermäßige Zuversicht oder eine übermäßige Angst. Das sind so die beiden Extreme. Wir leben ja in einer polarisierten Welt, ne? Und das ist auch hier, glaube ich, so. Es gibt die Leute, die sagen, okay, also irgendwie muss niemand mehr arbeiten demnächst und das finden sie super oder es muss niemand mehr arbeiten, das finden sie scary. Und ich glaube, beides ist falsch, gleichermaßen falsch. Ich glaube, es gibt durchaus Risiken und jetzt mal auf global das zu schauen. Also ich glaube, eine übergeordnete künstliche Intelligenz, die uns alles abnimmt, die werden wir nicht unmittelbar jetzt erleben. Ich schließe da absolut nichts aus. Also ich glaube, die künstliche Intelligenz wird uns große Möglichkeiten und große Überraschungen bescheren, so wie das Internet selber ja auch. Mhm. Und deswegen finde ich die Analogie, die Daniel ganz am Anfang gemacht hat, zum Internet wirklich die einzig wirklich passende.
Jetzt habe ich ein Thema, wo wir jetzt eigentlich wieder ein paar Schritte zurückgehen. Da komme ich jetzt gerade drauf. Herr Stumm, wir hatten es davon, dass die Dienstleistungen immer total vielfältig sind und eigentlich keinem jetzt richtig konkreten Muster im Anforderungsprofil dann folgen. Inwieweit konnte Apadua ihre individuellen Systemanforderungen denn umsetzen? Wie flexibel sind Herr Wieder und sein Team denn in der Hinsicht?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, die Flexibilität. Also was ich immer geschätzt habe, und ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei Apadua so, aber es gibt eben jetzt ja mittlerweile, will es jetzt nicht Szene nennen, aber es gibt ein Ökosystem von mehr als 400, glaube ich, Procurement Firms, die auch immer wieder zusammenkommen in Events wie Digital Procurement World. Mhm. Aber da muss man natürlich schon schauen, mit wem man dann arbeitet. Und was ich bei Apadua geschätzt habe, ist einfach wirklich die Flexibilität insofern, dass Ideen, ich sage jetzt nicht mal Anforderungen, sondern Ideen mal aufgenommen werden, gemeinsam. Gregory, wir haben viele Sessions gehabt, wo wir die gemeinsam dann angeschaut haben und ich auch Feedback bekommen habe, ja, das ist wirklich eine blöde Idee, aber auch, ja, das ist eine gute Idee. Und das ist genau der Punkt, dass wir mit keinem Dinosaurier hier arbeiten und ich kann auch zig andere Unternehmen nennen, mit denen wir arbeiten, ob es jetzt in Deutschland ist oder in Kroatien oder in der Schweiz, wo sich das ähnlich entwickelt. Ja. Mhm. Und ich glaube, das Erste, dass man wirklich sich einen Partner sucht, der einem zuhört, aber der nicht nur Ja sagt, sondern auch überlegt, macht das Sinn und einen vielleicht auch mit anderen Unternehmen verknüpft, die eine gleiche Idee haben. Ja, das ist das Erste, so eine Community-Building. Mhm. Ich glaube, das Zweite, was wichtig ist, Dass man sich immer wieder ein bisschen hinterfragt, oder? Also wenn Dienstleistungseinkauf eben am Anfang meiner Einkaufshistorie war eben die Spezifikation, ja, wie mache ich das? Und aber es gibt ja viel weitere Facetten, oder? Das eine ist wirklich, ich habe schon gesagt, gute Einkäufer zu haben, die auch, die sich darauf spezialisieren und auch gute Kommunikatoren sind. Das ist der Human Touch. Und dann sich zu überlegen, ja, wie kann ich eigentlich den Einkauf weiterentwickeln im Dienstleistungsbereich? Und da haben wir eben mit Apardo sehr gut arbeiten können, weil wir gewusst haben, ein Problem, Gregor hat es oft gesagt, die Spezifikation. Das zweite war, ja, wir eben dieses Scouting nach Lieferanten. Und da würde ich nicht lange suchen, sondern schnell, dann will ich auch Lieferanten finden, die vielleicht schon eine Referenz haben. Das hat uns sehr gut geholfen, oder in der Vergangenheit und auch heute ist das extrem wichtig. Und dann einfach relativ simpel, oder wie ist dann so eine Ausschreibung aufgebaut? Weil, also wie ist das visuell aufgebaut? Ist es einfach? Man kann es ja nicht anfassen, aber es muss ja fast rauskommen, was man anfassen kann. Wie einfach kann ich dann einen Schieber nach links und rechts drehen und dann sagen, jetzt geht die Gewichtung von Commercial zu mir auf Qualität und das ist super einfach. Und der letzte Punkt, das habe ich wirklich auch entscheidend gefunden, ist jetzt die letzten Features wie das Benchmarking, dass ich wirklich, man überlegt, ich habe 700 Einkäufer und davon sind sicherlich 200 im Dienstleistungseinkauf unterwegs. Und wenn jemand neu anfängt und einfach schon sieht, guck mal, das ist dein Benchmark für die Art von Einkauf in IT-Services, also für einen Application-Developer in Indien, der auf einer Senioritätsstufe 3 steht, dann ist es unglaublich wertvoll, weil das heißt, das ich habe einfach kein Maverick-Buying. Ja. Das ist meine Antwort. Ja.
Okay. Super, vielen lieben Dank.
Ja, zum Abschluss würde ich gern von Ihnen beiden wissen, welche Tipps geben Sie denn unseren Zuhörern und Zuhörern, wenn Sie sich selbst gerade dabei sind, Prozesse im indirekten Einkauf zu automatisieren? Gibt es hier etwas, das Sie unbedingt beachten sollten?
Also ich würde sagen, es kommt darauf an, wo man natürlich dann in der Organisation steht. Oder wenn man jetzt, ich sage es mal, wenn ich jetzt ein Einkäufer bin oder wenn ich jetzt zurückgehe, als ich damals in Stuttgart angefangen habe, meine Einkaufskarriere als Einkäufer im direkten Einkauf. Ich glaube, die einfachsten Dinge, die man machen kann, ist das empfehle ich meinem Team immer, ist wirklich wende einfach mal, experimentiere mit ChatGPT in deinem Alltag, in allem, was du machst. Also hol dir eine Lizenz, ChatGPT Pro, ich weiß nicht, was es kostet, ich glaube 20 € im Monat ungefähr, und fang wirklich damit an zu arbeiten. Und ich mache das zum Beispiel täglich, nicht nur bei beruflichen Fragestellungen, sondern auch bei anderen Dingen. Wenn ich im Garten bin und eine Schnecke sehe, mache ich ein Foto und meine Tochter weiß dann ganz genau, was das jetzt für eine Art ist. Oder so. Da fängt es an. Und damit kommt man einfach rein. Und wichtig ist, man macht ja nicht eine einmalige Abfrage wie bei Google, sondern man kommuniziert ja. Oder ein Prompt heißt ja kommunizieren. Ja. Und man lernt einfach dann, das Tool zu nutzen im Alltag. Und das kann einem unglaublich helfen. Es gibt auch wunderbare Online-Kurse, free of charge in Coursera oder anderen Plattformen, die ich auch genutzt habe. Weil dann kann man überlegen, ja, was heißt es jetzt für meine Verträge eben? Oder ich mache zum Beispiel für einen Pitch, wenn ich habe ich einen Negotiation Coach jetzt programmiert, der mir hilft, dann immer meine Verhandlung praktisch mich selber, ja, challengen zu lassen. Kategoriestrategien. Ja, es gibt ja wunderbare Tools, aber auch da, es gibt viele Dinge bis zu, bei uns zum Beispiel die Meeting Minutes werden durch Teams aufgezeichnet mit Copilot. Und ich kriege die dann zusammengestellt und ich muss keine halbe Stunde mehr damit verbringen, das zu machen. Das ist einfach Lebensqualität, die doch auch entsteht. Immer mit Vorsicht, Gregor, wie du vorhin gesagt hast. Wenn man ein bisschen strategischer herangeht und jetzt zum Beispiel eine Funktion leitet oder sich überlegt, ja, wie mache ich jetzt die Automatisation, dann würde ich einfach erstmal schauen, über den Tellerrand schauen. Das ist für mich das Wichtigste. Und es gibt wunderbare Foren, man muss gar nicht wohin reisen. Ich kann die Digital Procurement World empfehlen in Amsterdam, wo die besten Thought Leaders da zusammenkommen. Aber es gibt auch andere Influencer, ich nenne jetzt mal, die im Web free of charge verfügbar sind. Ich nenne jetzt mal Lance Younger, ProcureTech 100, die besten wirklich digitalen Lösungen immer wieder auch bewerten, challengen und darstellen. Es gibt Eloise Epstein, Gregor, die du auch kennst, von Kearney als Thought Leader, die sehr gute wirklich und auf YouTube und auf LinkedIn Sessions hat, wo sie wirklich über Anwendungs- und Use Cases spricht. Und ich glaube, das hilft einem einfach, durch den ganzen Dickicht von Hypes zu schauen und schauen, was ist wirklich konkret. Ich kann natürlich auch mit Gregory sprechen, der sich in Deutschland sehr gut auskennt und da vernetzt ist. Und letztendlich, wenn man dann seine Cases gefunden hat, ich hatte letztens in Berlin wunderbare Diskussion mit jemandem, der schon lange im AI-Bereich unterwegs ist, der da auch Founder war, Venture Capitalist und alles. Und der hat gesagt, eigentlich geht es um Folgendes. Das habe ich mir mitgenommen. Man muss einfach nach zwei Grundprinzipien vorangehen. So habe ich es mir auf meinen Bierdeckel geschrieben. A, Pareto. Also es gibt Ich glaube, Gregor, du hast es auch mal erwähnt, man muss schauen, was ist der Use Case, vielleicht für Automation noch nicht mal AI, der Sinn macht. Und dann B, die gute alte German Engineering Tugend, Projektmanagement, Struktur und Durchziehen. Das sind meine Empfehlungen.
Vielen Dank. Mhm.
Ja, also ich habe einen Hintergrund auch in großen Unternehmen, im Einkauf, in der Beratung. Und ich habe jetzt den Luxus, in meinem eigenen Unternehmen auch gestalten zu können. Wir sind deutlich kleiner und wir leisten uns, Scheitern mit einzukalkulieren und Dinge auszuprobieren. Und ganz häufig sagen Unternehmen, okay, wir bauen jetzt hier irgendwie neue Workspace, damit die Leute sich fühlen wie in einem Startup. Wir bauen jetzt hier eine andere Kantine, damit die Leute sich fühlen wie in einem Startup. Und wir haben jetzt einen Kicker oder eine Tischtennisplatte, damit die Leute sich fühlen wie ein Startup. Aber dann machen sie nicht das, was ein Startup eigentlich ausmacht, nämlich Dinge auszuprobieren und beiseite zu legen, wenn sie eben nicht funktionieren. Und das wäre meine Empfehlung. Wer sich nicht nur fühlen will wie im Startup, weil er auf einer Tischtennisplatte ein Bierchen trinkt, sondern wer agieren möchte wie ein Startup und vielleicht auch ein paar Dinge mitnehmen. Und Startups sind absolut imperfekt. Ja? Aber eine Sache habe ich gelernt in dem Umfeld ist, verdammt nochmal die Dinge einfach auszuprobieren. Ich höre so häufig von den Kunden, ja, unser Reifegrad ist noch nicht hoch genug. Oder wir führen jetzt erstmal ein ERP-System ein. Oder wir müssen noch das einführen oder jenes einführen. Oder wir machen gerade das. Es ist ein bisschen wie beim Häuserkauf. Der beste Augenblick, es zu tun, ist immer jetzt. Und genauso ist bei KI, dem Einsatz von KI. Meine Einschränkung wäre, man sollte dann so Dinge wie OpenAI und ChatGPT tatsächlich insbesondere erstmal in dem Umfeld nutzen, in dem ich mich einigermaßen gut selber auskenne. Das heißt, ich kann dann die Spinnereien, die dann im Fachjargon Halluzinationen heißen, dann erkennen und auch gegensteuern, damit nicht die Panik ausbricht, weil ich die afrikanische Feuerschnecke in meinem Garten gefunden habe, weil die KI mir gesagt hat, das ist sie jetzt. Aber grundsätzlich erstmal offen zu sein, Dinge auszuprobieren, zu akzeptieren, dass sie auch in die Hose gehen können und dann wieder beiseite zu legen. Und das ist das Schöne auch bei Startups. Die meisten Startups, die meisten SaaS-Lösungen, KI unterstützt oder auch nicht, sind Standalone-Lösungen. Die kann ich einstecken und wenn sie funktionieren, prima. Und wenn sie nicht funktionieren, stecke ich sie wieder aus, dann stecke ich was anderes rein. Das heißt, sie müssen nicht in einen Systemkomplex integriert werden. Und diese Chance sollte ich nutzen. Und die meisten Startups sind auch bereit, gerade Early Stage, auch mit Kunden auf Prototypen-Ebene einigermaßen für kleines Geld oder teilweise sogar für free zusammenzuarbeiten und auch da den Mut zu haben, mit diesen Startups zusammenzuarbeiten. Das Coole ist nämlich, die Startups können vom Kunden lernen, aber der Kunde kann auch dem Startup so ein bisschen die Richtung geben. Das heißt, ich kriege sogar ein Customizing, ohne wirklich ein Customizing zu bekommen. Also das sind so die Dinge, die ich mitgeben würde. Ausprobieren, offen sein, nicht darauf zu warten, dass sich irgendwas anderes, auf das ich keinen Einfluss habe, in meinem eigenen Unternehmen ändert, bis ich dann selber loslaufen kann, sondern einfach zu sagen, hey, manchmal ist es einfacher, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis.
Mhm. Vielen Dank, Herr Wieder. Ja. Ja, dann sind wir hiermit auch am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie dabei waren und für die spannenden Ausführungen.
Ja, auch von meiner Seite. War echt sehr interessant.
Gerne. Ja. Herzlichen Dank.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast auf den einschlägigen Plattformen oder folgen Sie der Beschaffung aktuell auf LinkedIn. Wir laden Sie ein, Teil unserer wachsenden Einkaufscommunity zu sein und freuen uns auch über Lob, Themenanregungen, aber auch Kritik. An folgende E-Mail-Adresse ba.redaktion@konradin.de. Ja, nochmals vielen Dank an Sie beide und auf bald.
Tschüss.
Dankeschön, bis bald.
Tschüss.